Und Jesus, ich danke dir für die Basement Night. Ich danke dir, dass wir uns überhaupt treffen dürfen. Ich danke dir, dass du was zu sagen hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst. Und dass du mir die richtigen Worte gibst, Gott, die du jetzt sagen möchtest. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Sehr, sehr gut. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Autos. Kennt es hier jemand noch? Geht es noch jemandem so? Liebt jemand Autos hier? Wie, eine Person oder was? Keiner mag Autos. Jetzt übertreibt nicht, ihr lügt. Es müssen doch Leute Autos mögen. Okay, irgendwer schreit da, hallo. Ja, da, da drüben, hier, Pascalino und Lino, sehr schön. Ja, mit hier mit dem Nissan. Ach, das war ja Ingo. Auf jeden Fall, ich versuche mich auch manchmal so am selber Auto schrauben, stelle dann aber fest, dass ich es eigentlich nicht wirklich kann und rede dann gerne drüber wie jetzt. Aber, genau, ich habe einen... Also, wie soll ich sagen, langen, großen Traum, ist jetzt, klingt ein bisschen übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr lange Zeit mal von so einer richtig dicken, nicen Karre geträumt. Hatte jemand noch so einen Traum, mal so eine richtig geile Karre zu fahren, ein paar hundert PS unter der Haube? Okay, hier sind irgendwie nur 5 Leute. Wer hat hier einen Führerschein? Das möchte ich jetzt auch mal wissen. Okay, es haben so viele Leute einen Führerschein und ihr wollt keine geile Karre fahren. Ist euer Ernst oder was? Okay, dann dürft ihr jetzt aufwachen, spätestens jetzt. Also, ich gehe trotzdem davon aus. Ich rede so, als würden es mehr als 2 Leute, die würden es hier genauso fühlen wie ich. Egal, auf jeden Fall, ich hatte diesen langen Traum. Ich will eine geile Karre fahren und irgendwann hat sich das dann, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren oder sowas, hat sich sowas in so eine Richtung ergeben und nein, es ist kein Ferrari geworden und es ist auch kein Porsche geworden, dazu müsst ihr den Job wechseln oder schlimme Dinge von der Bühne irgendwie erzählen, damit ihr ganz viel Geld mir persönlich gebt oder so und das wollen wir natürlich nicht, aber es ist ein Auto geworden, womit ich durchaus ziemlich zufrieden war, ne? Schöne knapp 300 PS, zwischenzeitlich mal drüber, ist schön bis 270 gefahren, dann war er abgeriegelt. Hatte vor allem auch einen sehr nicen Sound und ich habe das sehr genossen. Frustrierender Moment war immer das Tanken, das muss ich ja auch zugeben. Es war ein bisschen blöd und ihr werdet es nicht glauben, aber es war tatsächlich ein Opel, genau. Jetzt nicht die klassische Rennwagenfirma, das gebe ich zu. Aber der Opel hatte auf jeden Fall einiges auf dem Kasten, den Vectra OPC, um genau zu sein. Und Linus, der tut er so, als wüsste er, wovon ich rede. Nein, Spaß. Ich liebe dich, Linus. auf jeden Fall, ich habe das richtig, es hat richtig Bock gemacht und vor allen Dingen das Nice bei dieser Karre war, ist, dass man es nicht gesehen hat, dass es so schnell ist. Und ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Wolfs im Schafspelz, Wolfs vor allem, ja genau, Wolf im Schafspelz, kennt das jemand? Okay, das sind mehr Leute, die das kennen, als die nice Karren haben wollen. Okay, auf jeden Fall ist es, wenn so eine richtige Protzkarre an dir vorbeifährt oder dich überholen will und du dann Gas gibst und denen wegfährst und die ziemlich gedemütigt hinter dir gelassen werden. Und das, genau, war auch so schon, ist öfter mal passiert und ich möchte auch hier betonen, es waren keine illegalen Straßenrennen, ne? Don't drink and drive, ne? Das war einfach mal schnell wegbeschleunigt und so. Also, ne, war kein Rennen, ne? In diesem Sinne. Ich habe einfach nur Gas gegeben für einen kurzen Moment. Bis 270. Nein, das hat auch lange gedauert. Auf jeden Fall, ich habe das Auto genossen und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, so eine Karre zu fahren ist relativ teuer, weil auf einmal haben angefangen, so Reparaturen anzustehen und irgendwie war das mit diesen ganzen Teilen ziemlich kompliziert und Tanken hat mich auch zum Heulen gebracht. Und dann habe ich mir ein anderes schmuckes Autochen für stabile 500 Euro geholt und wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen das Gegenteil von dem Auto von davor. Also 80 stabile PS, so, ich habe es auch geschafft, ein einziges Mal 180 zu fahren und ich dachte, ich sterbe oder ich dachte, ich heb gleich ab. Seitdem habe ich das nicht mehr gemacht, weil es macht einfach keinen Spaß. Und um euch das noch ein bisschen glaubhaft zu machen, ich habe in meinem Archiv gekramt und ich habe von der geilen Karre, die ich gefahren bin, mal ein Video gemacht, zugegeben war nach einer kleinen Auspuff-Operation wir können uns mal die 20 Sekunden anhören, also ansehen, anhören und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen nachfühlen, warum mich dieses Auto, warum mir das so viel Spaß gemacht hat und seht ihr JP, mein Nummernschild. ich sage euch, Freunde, das geht runter wie Motorenöl. Ich habe es einfach genossen. Und genau, dann habe ich es halt, ne, wie gesagt, schweren Herzens verkauft und habe dieses schmucke Auto stattdessen. Wow! Wow, als hätte mein Opa persönlich es vor 35 Jahren gekauft. Und ich habe euch zuliebe kein Soundvideo gemacht, weil es klingt wie ein Trecker. Und ist wahrscheinlich auch fast so schnell wie ein Trecker. Ich sag mal, es ist ja leider nicht wirklich ein Upgrade gewesen, dieser, ja, irgendwer fühlt es auf jeden Fall gerade, sondern eher ein Downgrade. Ja, wie soll ich sagen, ich musste drüber nachdenken, dass es so ein bisschen das Gefühl ist von der Zeit, in der wir gerade sind. Man würde gerne mit 300 PS auf die Straße gehen und Vollgas geben und das Einzige, was funktioniert, sind 80 PS und du merkst, Alter, 100 km/h und es wird schon gefährlich. Ich glaube, dass wir das alle irgendwie gerade kennen. So, wir wollen Vollgas geben, ein neues Jahr hat begonnen, wir wollen durchstarten. Vielleicht bist du irgendwie gerade am Ende deiner Schulzeit oder so und hast eigentlich grandiose Pläne für deine Zukunft und irgendwie hast du aber keinen Plan, was du jetzt machen sollst. Wir haben in den Interviews davon gehört, wie es letztes Jahr war, wie es sich irgendwie dieses Jahr zieht, das Ganze, und man einfach keinen Plan hat. Vielleicht hast du angefangen zu studieren. Und du hast gemerkt, ey, irgendwie habe ich mir Studium immer anders vorgestellt. Nicht nur die ganze Zeit zu Hause sitzen, irgendwie Online-Vorlesungen dabei sein. Es ist absolut schwer, neue Leute kennenzulernen, wenn du nur Online-Vorlesungen hast. Es gehen keine Feiern, es gehen keine Urlaube. Man ist ja schon froh, wenn man überhaupt mal wieder ins Fitnessstudio gehen kann. Außer die Leute, die immer dafür zahlen und nie hingehen. Oder zum Friseur. Ich meine, bei mir ist jetzt Vorteil, ich habe Glatze angeschafft, das kriegt man zur Not auch selber hin. Wir merken, eigentlich will man am liebsten mit 300 PS auf die Straße gehen und irgendwie funktioniert es nicht so richtig und es ist so ein bisschen zäh. Ich finde, es ist so das Feeling, was jetzt nicht erst seit einer Woche da ist, sondern seit ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, ungefähr vor einem Jahr hatten wir die letzte Basement Night ohne Hygienekonzept und dann im März, da wissen wir, was passiert ist. Auf jeden Fall, meine Message für heute in einem Satz ausgedrückt ist: Wir geben trotzdem Gas. Wisst ihr, auch wenn, ich habe nämlich festgestellt, bei dieser Karre, ich fahre jetzt dieses Gammel-Sparmobil, aber es ist nicht alles schlimm. So, erstmal, ich habe festgestellt, ich komme trotzdem noch von A nach B. Und erstaunlicherweise ist Rasen manchmal zeitlich gar nicht so effektiv, wie man sich das einbildet, dass es ist. Vor allem, ich muss nicht mehr weinen, wenn ich tanke, sondern ich kann lachen, wenn ich tanke. Ich habe dieses Jahr erst zweimal getankt und das eine davon war gestern. Ja, und das meine ich ernst. Das hätte mit dem Wagen davor nie funktioniert. Da wäre ich jetzt schon wieder pleite. Ist Mitte des Monats erst. Und dann habe ich festgestellt, ich kann zwar niemandem mehr so einfach wegfahren, aber ich kann hupen. Ich hupe viel mehr als davor. Und es funktioniert gut. Und jetzt, und das ist, also ich glaube, es ist kein Autodefekt, aber es ist schon ein bisschen lustig. Ich habe festgestellt, das Auto, was ich jetzt fahre, wie soll ich sagen, das kann so eine Art Nebelattacke machen. Wenn ich auf der Autobahn fahre und einen Gang runterschalte und dann Vollgas gebe, dann kommt eine Nebelwolke hinten raus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe es einmal bei Linus und Zoe, da haben sie versucht, mich zu überholen und ich habe einfach die Nebelattacke gemacht. Es hat auch Vorteile, diese Karre. Und natürlich würde ich lieber mit den 300 PS fahren, aber ich merke, ich komme trotzdem von A nach B. Und ich glaube, dass wir auch in einer Zeit, in der wir sind, wo es gerade alles ziemlich kompliziert ist, wir trotzdem Gas geben können. Und das meine ich zum einen als ein Statement für uns als Church, für uns als Basement, wir geben trotzdem Gas. Aber zum anderen darf das dein Statement sein für dieses Jahr und für die Zeit, die vor dir liegt. Wir geben trotzdem Gas. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich gebe trotzdem Gas. Ich glaube, wir können so viel erleben in diesem Jahr, auch wenn es vielleicht alles kompliziert ist. Dieses Jahr 2021 hat das Potenzial, das beste Jahr deines Lebens bisher zu sein. Glaubt ihr mir das? Yes. Ich glaube, wir können so viel erleben. Und wisst ihr, warum ich das glaube? ist, weil wir nicht alleine sind und weil wir Gott an unserer Seite haben, der uns beschleunigt, der bei uns ist, der uns eine neue Perspektive schenkt, der uns einen neuen Fokus schenkt und der uns hilft, Gas zu geben und nicht nur durchzukommen, sondern Atemberaubendes zu erleben in diesem Jahr. Und ich habe eine Story, die ich mit euch teilen möchte. Die ist im Alten Testament und ich muss zugeben, sie ist ein bisschen verrückt. Es ist auch über einen verrückten Typ. Dieser Typ war von Beruf Prophet. Das heißt, er hat Messages von Gott an Leute weitererzählt. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ich wollte gerade sagen Telefon Gottes, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Egal, ihr wisst, was ich meine. Er hat einfach weitererzählt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das war in der damaligen Zeit ein sehr wichtiger Spot, ein sehr wichtiger Beruf mit auch viel Einfluss, im Idealfall. Und auf jeden Fall, dieser Typ, er hieß Elisa. Und Elisa, also der hat echt, der hat einige so richtig verrückte Geschichten erlebt, aber wir wollen in eine reinschauen. Und da war das Volk Israel gerade im Krieg mit dem Volk Aram, im Nachbarschaft, also nicht Haram, sondern Aram. Aram war aber der Feind, ne? Also kommt er dann doch wieder fast hin. Das Volk Israel war im Krieg mit denen und es war nicht so ein Krieg, wie wir uns das vielleicht heutzutage vorstellen, dass die sich so ausgemacht haben, hey Dienstag, ne, von 9 bis 18 Uhr gehen wir aufs Schlachtfeld und dann fighten wir, sondern das Volk Aram war ganz stark mit Überraschungsangriffen so drin im Game. Und die haben immer irgendwelche Siedlungen und Städte ausgeraubt und sind auf Raubzüge gegangen. Und wenn du nicht weißt, wo der Feind zuschlägt, dann ist es echt schwierig, dass du dich verteidigen kannst. Das war die Taktik und die Strategie von diesem Feind von Israel. Und das heißt, was sie immer gemacht haben, die hatten so einen, haben dann immer, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Tage davor, sich mit den höchsten Generälen und der König haben sich zusammengeschlossen und haben überlegt, hey, wo bauen wir unser Lager auf und wo machen wir diese Überraschungsangriffe? Und das waren natürlich Top-Secret-Meetings, weil wenn das einer wusste, dann hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Da war auch niemand dabei, aber das Volk Israel hatte halt den Joker sozusagen, Elisa. Dem hat Gott nämlich immer gesagt, wo die hingehen. Und das heißt, das Volk Aram hat einen Überraschungsangriff geplant und Israel wusste schon vorher, wo die ankommen werden, hat sich vorbereitet und es war ein Fail für deren Angriff. Sie haben sich verteidigt. Und ich verstehe schon, dass dann irgendwann dieser König von Aram, er war richtig angepisst. Er hat gesagt, Mann, was ist das? Wir wollen Überraschungsangriffe machen und irgendwie haben wir scheinbar einen Verräter. Wir haben eine undichte Stelle. Irgendwer erzählt den Israeliten, wo wir angreifen wollen. Und er war wütend. Und dann hat er irgendwelche Spione losgeschickt und die haben rausgefunden, es ist Elisa, der das erzählt. Elisa. Und dann hat der König gesagt, keine Ahnung, wer dieser Elisa ist, aber wir müssen ihn finden, gefangen nehmen und platt machen. Wir müssen diese undichte Stelle, müssen wir wieder dicht machen. Also, und da steigen wir ein in 2. König 6, Vers 13 bis 15. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich auffällt. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dothan. Als der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? rief Elisa. Was sollen wir tun? Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, so der Diener von Elisa und Elisa, die haben da irgendwo gechillt und ne, sind gerade schön aufgestanden und Siedlung, Stadt war damals nicht so riesig, wie das jetzt heutzutage war. Es war wahrscheinlich vergleichbar wie ein Dorf bei uns. Und dann sind sie aufgestanden oder der Diener ist aufgestanden, wollte sich so schön sein erstes Käffchen machen, irgendwie über dem Feuer seinen Kaffee dazu bereiten. Wenn die damals da schon Kaffee hatten, keine Ahnung, oder einen Tee trinken oder so. Und er ist so richtig verpennt noch, steht auf, ist guter Dinge, life is good. Und auf einmal schaut er raus, will so zu den Bergen schauen und zu dem ganzen, das ist ja so Wüstenszenario dort. Und auf einmal sieht er diese Siedlung, dieses Dorf komplett umringt von feindlichen Heeren. Und wenn du das siehst, dann bist du frustriert. Da bin ich mir sicher, weil es bedeutet zumindest mal, dass du gefangen genommen wirst Oder es kann bedeuten, dass du bei drauf gehst, weil du fertig gemacht wirst. Und wenn ich mir so diesen Struggle anschaue, dann denke ich, okay, damit ist es ja eigentlich bei uns heutzutage ist ja noch angenehmer als das zumindest. Ne? Ist auch herausfordernd, ne? Und an manchen Punkten fühlt es sich vielleicht auch wie eine Gefangenschaft an. Aber es ist nicht so krass lebensbedrohlich wie dieses Szenario, wo da Elisa und der Diener drinnen waren. Und jetzt die Frage, wie geht's weiter? Was macht er? Und der Diener hat ja diesen Elisa gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir sterben jetzt. Und dann lesen wir weiter in 2. Könige 6, 16 bis 18. Und jetzt kommt ein ziemlich verrückter Moment. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er das Bergland um Elisa herum, voll feuriger Pferde und Streitwagen. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Was für ein verrückter Moment. Der Diener ist völlig verzweifelt, denkt, er wird gleich sterben. Und er sagt, Elisa, was geht jetzt? Elisa sagt, mach dir keine Sorgen. Wir wissen nicht mehr den Namen von dem Diener. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Ich bete kurz. Es sind mehr Leute bei uns. Wir sind in der Überzahl. Und der Diener dachte sich wahrscheinlich so, Alter, hat er ein bisschen zu viel Wein getrunken gestern Abend? So sieht er doppelt. Hier ist niemand. Und dann betet der Elisa, dass dem Diener die Augen geöffnet werden. Und auf einmal bekommt er einen Blick raus aus dem Sichtbaren, rein in das Unsichtbare. Und auf einmal sieht er Heere voller Engel. Er sieht feurige Streitwagen, die viel gefährlicher sind als dieses ganze feindliche Heer. Und auf einmal merkt er, wie die Lage eigentlich ist. Das, was im Sichtbaren war, war absolut zum Verzweifeln, war eine absolute Verzweiflungssituation. Im Unsichtbaren sah das Ganze komplett anders aus. Gottes Perspektive war eine andere als das, was im Sichtbaren war. Und ich glaube, das ist das, was wir daraus lernen können und worum es mir heute geht, ist, wir brauchen Gottes Perspektive, wenn wir Gas geben wollen in 2021. Gottes Perspektive geht mehr als das, worum es uns geht, wie unsere äußeren Umstände gerade sind, wie die Corona-Situation ist, wie viele Leute wir gerade treffen können. Gott ist so viel größer als Corona. Gott ist so viel größer als Einsamkeit, als Isolation. Gott ist so viel größer als alle Zukunftssorgen zusammen. Er ist größer und er ist mit uns. Yes, das ist ein guter Moment, um Amen zu sagen oder zu klatschen. Gott ist größer und wir brauchen seine Perspektive. Ich glaube, wenn wir Gottes Perspektive haben für dieses neue Jahr, dann wissen wir zwar, okay, vielleicht so gerade ist nicht ganz so schön, wie es um uns rum ist oder auch irgendwie kompliziert und man weiß nicht. Aber ich weiß eine Sache, Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Was kann für Probleme aufkommen, die Gott nicht lösen kann? Unsere Perspektive, sie verändert sich, wenn wir Gott kennenlernen. Und das ist so entscheidend. Und ich glaube, das können wir mitnehmen. Und die Frage ist ja, wie machen wir das Ganze praktisch? Wie bekomme ich Gottes Perspektive? Wie habe ich diesen Moment, wie den dieser Diener hatte? Wie funktioniert das? Und da will ich zwei sehr praktische Punkte anschneiden, wie wir Gottes Perspektive in unserem Leben erleben können und haben können. Und ich glaube, dass diese zwei Bereiche unglaublich viel verändern können und werden, wenn wir uns sie zu Herzen nehmen. Und interessanterweise sehen wir beide von diesen praktischen Ansätzen auch in dieser Story. Das erste ist, Elisa, als dieser Diener so verzweifelt war, er hat angefangen zu beten. Und was ist Beten? Beten ist nicht nur eine Liste runterrattern zu Gott, sondern Beten bedeutet, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Dass wir eine Freundschaft mit Gott bauen, dass wir eine Verbindung zu Gott haben und die ganz bewusst in irgendeiner Art und Weise leben. Und ich glaube, das ist der erste Schlüssel für unser Leben, um Gottes Perspektive zu bekommen, indem wir mit ihm ganz neu in eine Verbindung treten. Und für viele Menschen ist irgendwie so dieser Verbindungsmoment, so Church am Sonntag, Basement Night, Samstagabend oder vielleicht irgendwie einmal an Weihnachten und Ostern, Aber wenn wir nur so ab und zu mal so einen Verbindungsmoment mit Gott haben, dann ist das nichts, was unsere Perspektive dauerhaft ändern wird. Was wir brauchen, sind diese Momente mit Gott in unserem Alltag. Das ist unser Senior Pastor Andreas. Er hat für dieses Jahr voll auf dem Herzen, dass wir alle realisieren, uns eingeschlossen, Space mit eingeschlossen, dass wir Gott ganz neu und ganz bewusst in unserem Alltag begegnen können. Dass wir Gott suchen dort, wo wir wohnen. Nicht nur sonntags oder irgendwie in der Church, sondern wenn wir alleine sind. Weil das sind die Momente, die ganz besonders sind. Und er nennt es, bau dir deinen Altar. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was soll Altar, ne? Sind wir jetzt im Alten Testament gelandet? Was ist das? Sind Altare nicht die Sachen, wo irgendwie mal Tiere geopfert wurden? Ja, im Alten Testament war das so. Aber ein Altar bauen ist ein Bild dafür, dass wir einen Ort und eine Zeit haben, wo wir mit Gott unterwegs sind. Wo wir Gott begegnen. Wo wir Nähe mit Gott in irgendeiner Form erleben. Und ich bin davon 100% überzeugt, weil ich selber aus meinem Leben kenne, wenn wir das tun, dann verändert sich unsere Perspektive. Und vielleicht sind dann schwierige Umstände um uns rum oder eine unklare Zukunft ist da. Aber wir kriegen Gottes Perspektive, weil wir merken, wie viel größer er ist. Weil wir merken, wie viel mehr er eigentlich für uns hat. Weil wir merken, wie sehr er uns liebt. Und dass, wenn er mit uns ist, es nichts kommen kann, was uns aufhalten kann, was uns kaputt machen kann, weil wir wissen, mit wem wir unterwegs sind. Bau dir deinen Altar. Bau dir deinen Altar. Und ich glaube, da geht es halt los, dass man sich überlegt, okay, wann ist eine Zeit für mich, wo ich mit Gott unterwegs bin? Ist es vielleicht morgens? Ist es abends? Ist es in der Mittagspause? Ist es, wenn ich Auto fahre? Wenn ich spazieren gehe? Aber denk mal ganz bewusst darüber nach. Was sind Zeiten, wo du mit Gott connecten kannst? Wo du mit Gott connecten willst? Weil es wird dein Leben verändern. Und was sind vielleicht auch Orte, wo du das Ganze machen kannst? Ich meine, ich wohne gerade in einer kleinen Einzimmerbude, da ist gefühlt, das ist ja nur ein Ort. Aber ich liebe es zum Beispiel, draußen rumzulaufen und zu beten. Ich habe gefühlt so eine Route, wo ich bete. Und das ist ein Ort, das ist ein Altar für mich, wo ich mit Gott unterwegs bin. Und ich weiß, dass es mich aufbauen wird, wenn ich es mache. Und trotzdem muss ich mich dafür entscheiden, das Ganze zu machen. Und vielleicht fragst du dich, okay, aber wie mache ich das? Wie soll ich irgendwie meine Connection mit Gott aufbauen? Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Du kannst dir eine Predigt anhören. Du kannst in der Bibel lesen. Du kannst gute Bücher dir durchlesen. Du kannst Worship hören. Du kannst auch laut mitsingen. Du kannst auch einfach ruhig werden und einfach in deinem Inneren zu Gott beten und sagen, Gott, ich will von dir hören. Ich will dir nahe sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, intensive Gebetszeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit Gott unterwegs sein können. Und ich möchte dich einladen, sei kreativ, aber mach es konkret. Mach es konkret und bau dir im übertragenen Sinne sozusagen ein Altar in deinem Alltag. In deinem Alltag. Und das ist so entscheidend. Wisst ihr, wenn wir nur davon abhängig sind, wann irgendwie Church läuft. So, ich meine, wir lieben das und wir werden auch nicht aufhören, das zu machen. Aber das, was dir richtig den Durchbruch bringen wird in deinem persönlichen Leben, ist, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Ist, wenn du eine eigene Freundschaft mit ihm aufbaust. Wenn du nicht nur, ich sag mal, die Church nutzt wie ein Kino. Ich gehe ab und zu mal hin und dann finde ich es ganz nett, aber dann bin ich wieder zurück in meiner eigenen Welt. So, das passiert wahrscheinlich an vielen Punkten, aber es ist nicht das, was deine Perspektive verändern wird. Sondern deine Perspektive wird sich verändern, wenn du mit Gott in Verbindung trittst, wenn du im Persönlichen mit ihm unterwegs bist. Und der zweite Ansatz, wie wir unsere Perspektive verändern können, damit wir Vollgas geben können, ist dein Leben, deine Connect-Gruppe. Wir sehen es in dieser Story. Der Diener, er war absolut verzweifelt, als er alleine war und er hat jemanden gebraucht, mit dem er unterwegs war. Ein Elisa, der für ihn gebetet hat. Ein Elisa, der gesagt hat, hey, mach dir keine Sorgen, ich bete für dich, damit du Gottes Perspektive wahrnimmst, damit du Gottes Perspektive verstehst, damit du sie annimmst, damit du realisierst, wie groß Gott ist. Und nichts anderes ist es, wenn wir in Connect-Gruppen zusammenkommen. Und wenn du vielleicht das noch nie gehört hast, Connect-Gruppen sind eigentlich nur kleinere Gruppen, wie so kleine Familien, kleine Freundeskreise, die sich unter der Woche treffen und einfach Zeit miteinander verbringen. In irgendeiner Form und darin im Glauben vorankommen. füreinander beten, füreinander da sind, über die Dinge reden, die Gott Gutes vorhat. Und wir haben so viele Connect-Gruppen hier in unserer Church, die finden natürlich momentan alle online statt, aber ich sag mal, wenn sich das hoffentlich bald ändert, dann werden sie wieder bei Leuten privat zu Hause sein, an öffentlichen Orten sein, wo auch immer. Und das Geniale an diesen Connect-Gruppen ist, es gibt verschiedene Themen und Aktivitäten, verschiedene Hobbys, die miteinander geteilt werden. Dass es nicht nur, ich sag mal, nur ein reines Glaubensding ist, sondern auch zum Beispiel meine Connect-Gruppe, wir gehen joggen zusammen. Wir machen Sport zusammen und ich merke, das tut mir gut. Es tut meinem geistlichen Menschen gut, weil wir über den Glauben reden, weil wir füreinander beten. Aber es tut auch meinem Körper gut, weil ich Sport brauche. Vor allem in diesem Jahr, weil ich ein bisschen faul geworden bin. Und es gibt so viele verschiedene Themen von diesen Connect-Gruppen. Leute, Connect-Gruppen, die zusammen zocken, die zusammen essen, die zusammen Bücher lesen, die sich auf bestimmte Themen spezialisieren. Und wenn du sagst, ey, das Basement und die Move Church, das ist mein Zuhause, dann will ich echt um dich werben. Such dir eine Connect-Gruppe. Sei Teil einer Connect-Gruppe, denn es ist lebensverändert. Warum Connect-Gruppe? Weil allein keine Option ist. Wenn du in einer Connect-Gruppe bist, dann wirst du automatisch mit Leuten unterwegs sein, die selber mit Gott unterwegs sind. Man kann sich gegenseitig ermutigen. Man findet neue Freunde, man findet neue Familie. Und es wird deine Perspektive verändern, sodass du die Dinge mehr und mehr sehen kannst, wie Gott sie sieht und was Gott für uns hat. Also, wir wollen Gas geben in 2021, aber dazu brauchen wir Gottes Perspektive, wie ein Elisa sie hatte. Wie setzen wir das um? Indem wir zu Hause einen Altar bauen, wo wir Zeit mit Gott verbringen, wo wir mit ihm sind, wo wir Gott mehr Raum in unserem Leben geben, mehr Raum in unserem Alltag geben. Und das Zweite ist, wir leben es miteinander. Wir haben eine Connect-Gruppe, wir sind Teil einer Connect-Gruppe. Wir haben im Basement über 20 Connect-Gruppen, in der Church, ich glaube, weit über 100. Du wirst eine Connect-Gruppe finden, wo du merkst, ey, da habe ich Bock drauf. Und das ist die richtige Gruppe in der richtigen Location, in dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und ich glaube, diese zwei Sachen, so praktisch und simpel, wie sie jetzt auch klingen, sie werden unsere Perspektive verändern. Und wir können ganz anders durch dieses Jahr gehen. Und vielleicht fühlt es sich dann so an, als würden wir, vielleicht hat es sich am Anfang so angefühlt, als würden wir nur mit 80 PS fahren. Aber wir merken, Gott, er pusht das Ganze. Und wir können Gas geben. Und vielleicht ist es etwas komplizierter als sonst, aber trotzdem wird 2021 ein überragendes Jahr. Warum? Weil wir mit Gott unterwegs sind und weil wir miteinander unterwegs sind, Freunde. Es ist das Beste, was wir tun können. Und vielleicht sind jetzt Leute hier und du merkst, Mann, also, okay, klingt irgendwie ganz nett, ich will auch Gas geben, aber so diese ganzen Sachen, die du so über Jesus, über Gott erzählt hast, dieses ganze Persönliche, das kenne ich nicht, das habe ich nicht, das ist nicht Teil irgendwie von meinem Leben. Und wenn du das bist oder wenn du es auch online hörst, dann will ich dir sagen, Gott, er liebt dich. Jesus, er liebt dich so sehr, dass er auf diese Welt gekommen ist und dass er für dich und auch für mich gestorben ist. Für all unser Versagen, für alle Blockaden, die zwischen dir, zwischen uns Menschen und Gott stehen. Für alles Schlechte. Und er schenkt uns sein Leben. Er schenkt uns. Ja, einfach eine Verbundenheit, diese Freundschaft mit ihm. Er schenkt uns seinen Frieden. Er schenkt uns seine Kraft. Er schenkt uns Hoffnung und Perspektive. Das Einzige, was wir machen müssen, ist zu sagen, okay Gott, dann will ich das haben. Ich will das annehmen. Ich will dich in meinem Leben haben. Es ist so simpel. Ich will eine Verbindung zu Gott haben. Das ist das, was wir sagen müssen, wofür wir uns entscheiden müssen. Und es wird der Anfang sein von einer Perspektivveränderung für dein Leben. Und dann wirst du merken, dass Gott nicht nur irgendwie ganz weit weg ist, sondern dass er in dein Leben wirken möchte. Dass er so viel zu dir persönlich zu sagen hat. Dass er einen Weg, eine Bestimmung für dein Leben hat. Dass er Hoffnung und Kraft hat. Vielleicht gerade in Zeiten wie jetzt merken wir das, wie dringend wir das brauchen. Wie sehr wir Hoffnung brauchen. Und nicht nur das, sondern er schenkt uns ewiges Leben. Dass wir gemeinsam mit ihm unterwegs sein können. Er schenkt uns seine Vergebung für Fehler, die wir machen und Fehler, die wir gemacht haben. Und wenn du hier bist und du merkst, Mann, ich will diese Verbindung zu Gott, Es ist nichts anderes als eine Freundschaft, als eine Verbindung zu Gott. Dann will ich gleich die Möglichkeit geben, dass du diese Verbindung aufbauen kannst, auch für dich online. Und lass uns das so machen, dass wir mal alle unsere Augen hier schließen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich werde von 3 auf 1 runterzählen und dann hast du die Möglichkeit, eine kurze Handmeldung zu geben, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und bei euch zu Hause, hebt gerne auch eure Hand, wenn ihr merkt, ich will diese Verbindung mit Gott, ich will diese Freundschaft, ich will diesen Frieden erleben. Ich will durchstarten mit Gott. Und ich glaube, das wird ein Startpunkt sein. Ein Startpunkt für die beste Freundschaft deines Lebens. 3. Jesus, er liebt dich so unfassbar. 2. Er ist für dich gestorben, damit du leben kannst, damit du seine Vergebung und seinen Frieden und seine Freundschaft annehmen kannst. Und 1. Wenn du diese Hoffnung, wenn du diese Verbindung, wenn du diese Freundschaft haben willst, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. Hammer, danke. 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 Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Auch zu Hause. Wir können die Augen wieder aufmachen und wir wollen jetzt eine Sache machen. Wir wollen einfach ein Gebet gemeinsam sprechen als Basement für die Leute, die sagen, ich will Jesus in meinem Herzen, ich will ihn in meinem Leben. Und es ist keine magische Formel, die wir sprechen, sondern es ist schlichtweg eine Einladung. Gott, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Und lass uns das so machen, dass wir alle gemeinsam es nachbeten, gemeinsam als Family. Ich bete vor, wir alle beten nach. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du mich so unfassbar liebst. Ich lade dich ein, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben, werde du mein Freund. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du neue Hoffnung für mich hast. Danke, dass du eine neue Perspektive für mich hast. Ich bin ab jetzt dein Freund und lebe mit dir. Nicht nur in diesem Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns den Leuten mal einen riesen Applaus geben. Es waren so einige, die hier die Entscheidung getroffen haben. Und ich will dich echt beglückwünschen dazu und zu sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Auch zu Hause über Livestream, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt. Es hat mein Leben verändert und das Leben von so vielen Leuten hier. Diese Freundschaft mit Gott verändert unsere Perspektive. Und dann kannst du genau dabei ansetzen, von dem, wovon ich geredet habe, Zeit mit ihm zu verbringen. Wie eine normale Freundschaft. Man pflegt eine Freundschaft, indem man Zeit miteinander verbringt. Nichts anderes ist es bei Gott. Und dann hat man Leute, mit denen man gemeinsam unterwegs ist in einer Church. Und das ist so gut. Und jetzt will ich nochmal für den Rest von uns beten. Gerade dann, wo du vielleicht merkst, Mann, irgendwie ich bin frustriert, ich bin genervt, ich habe Sorgen für die Zukunft. Vielleicht sind gesundheitliche Sachen da. Lass uns das auch so machen, dass wenn du merkst, ich will Gottes Perspektive ganz neu in meinem Leben haben, dann leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz und ich will einfach stellvertretend für uns alle beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns eine neue Perspektive schenken möchtest. Dass du so viel größer und mächtiger und weiter bist, als wir gucken können. Gott, und da, wo wir äußere Umstände sehen und herausgefordert sind, Gott, da weißt du schon, was unsere Probleme lösen wird. Und Gott, ich lade dich ein, jetzt wirklich jeden Einzelnen zu berühren. Und dass wir ganz neu auf dich schauen können, auf deine Möglichkeit, auf deine Größe. Und wir dich erleben können. Und wir heute Abend beginnen können, eine neue Perspektive zu haben für unser Leben. Für das Jahr 2021, wo wir trotzdem Gas geben, wo wir durchstarten. Warum? Weil du mit uns bist und du Hoffnung und Gutes für uns hast. Egal, was unsere Umstände sagen, Gott, du bist bei uns und deswegen lieben wir dich und deswegen feiern wir dich. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Und jetzt lasst uns nochmal aufstehen. Wir werden zwar nicht mitsingen können, aber lasst uns auf Gott fokussieren und ihn anbeten. Nicht sehr.